Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Seit 2018 macht die AfD Schlagzeilen mit einem Online-Portal, auf dem Lehrerinnen und Lehrer gemeldet werden, die angeblich gegen die Neutralitätspflicht verstoßen, etwa indem sie im Politik- oder Geschichtsunterricht sich kritisch zur Position der AfD äußern. Was die AfD in ihrer Landespartei in Hamburg begonnen hatte, was man als klaren Einschüchterungsversuch bewerten kann, wurde danach teils verändert, von anderen AfD-Landesverbänden übernommen, unter heftigem Protest von Eltern, Schülerinnen, Verbänden und Lehrkräften. In Hessen heißt das Portal der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag Neutrale Schule Hessen. Und auch hier sollen Lehrkräfte gemeldet werden, die angeblich gegen das Neutralitätsverbot verstoßen. Ins Visier der Partei geraten aber auch immer wieder diejenigen, die in den Bereichen Demokratieförderung, Antidiskriminierungsarbeit, Bildungs- und Jugendarbeit tätig sind. Da werden also Einzelpersonen oder Organisationen, Vereine, Verbände unter Druck gesetzt, bedroht und angegriffen. Also klären wir heute mal, was das Neutralitätsgebot beinhaltet und wie neutral Schule eigentlich sein muss. Das ist Thema im Podcast Extreme Zeiten, dem Podcast des Demokratiezentrums der Uni Marburg. Mein Name ist Angela Fitsch und mein heutiger Gast ist Manuel Glittenberg, Bildungsreferent bei der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Manuel.
Hallo, danke schön.
Du bist auch geschäftsführender Projektleiter des Projekts Zusammenleben neu gestalten. Dieses Projekt ist unter dem Eindruck des Sommers der Migration 2015 entstanden. Ganz kurz vielleicht, um was geht's da?
Ja, wir sind ein Projekt im Beratungsnetzwerk Hessen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Und unsere Aufgabe ist es, Menschen zu beraten, zu begleiten, zu unterstützen in der Stärkung demokratischer Haltungen und im Umgang mit würdeverletzenden, diskriminierenden und antidemokratischen Diskursen. Wir haben einen Schwerpunkt vor allem auf Institutionen. Das heißt, wir arbeiten viel mit Schule, mit Verwaltung, mit der Polizei, aber auch mit zivilgesellschaftlichen Verbänden und Initiativen. Und ja, wir machen das als Teil des Beratungsnetzwerks. Das heißt, wir sind immer ansprechbar für Schlüsselakteure, um sie mit herausfordernden Situationen in diesem Zusammenhang zu unterstützen.
Genau, und in diesem Kontext müssen wir auch dieses Neutralitätsgebot einordnen, weil auch da macht ihr Beratung, da kommen wir später noch dazu. Jetzt fangen wir mal richtig an und steigen ein. Was besagt dieses Neutralitätsgebot und für wen gilt das eigentlich?
Ja, das ist auf jeden Fall schon eine ganz interessante Ausgangsfrage. Das Neutralitätsgebot als solches ist vor allem ein parteipolitisches Neutralitätsgebot von Trägern öffentlicher Gewalt. Das hat vor allem den Hintergrund oder es besagt, dass Menschen sich in ihrer Funktion als Amtsträger oder Amtsträgerin nicht für oder gegen Parteien positionieren dürfen. Das hat damit zu tun, dass sie ihre Ressourcen, die das Amt ihnen bereitstellt, quasi nicht nutzen dürfen, um in diesen Prozess der politischen Willensbildung einzugreifen, der nach dem Demokratieprinzip einer ist, der eben vom Demos, also vom Staatsvolk hin zu den Staatsorganen erfolgen soll. Und die eigentliche verfassungsrechtliche Grundlage dieses Neutralitätsgebots ist vor allem die Chancengleichheit der Parteien im politischen Wettbewerb. In die dürfen staatliche VerantwortungsträgerInnen nicht eingreifen, beziehungsweise sie dürfen in die nicht unverhältnismäßig eingreifen.
Mhm. Der Staat und seine Vertreter, Beamte, Beamtinnen, Lehrer und Lehrerinnen, ne, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist zur Ausgewogenheit verpflichtet und letztlich gemeinnützige Vereine, die für keine Partei werben dürfen. Jetzt habe ich aber gelesen, dass die Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder im Mai 2025 klargestellt hat, dass es sich beim sogenannten Neutralitätsgebot um einen irreführenden Begriff handelt. Wieso denn das?
Ja, irreführend ist der Begriff deshalb, weil er in einer Art und Weise verwendet wird, der ihn von anderen verfassungsrechtlichen Gütern, von anderen Aspekten, die staatliche Hoheitsträger beachten müssen in ihrem Agieren. Und an allererster Stelle steht da vor allem der Schutz der Menschenwürde, also Artikel 1. Grundgesetz ist ja nicht nur die Würde des Menschen ist unantastbar, sondern auch sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Ja? Und staatliches Handeln ist eben auch grundlegend an die Grundrechte gebunden. staatliche Akteure sind menschenrechtliche Pflichtenträger. Und von all diesen Aspekten wird mit dem Begriff Neutralitätsgebot eigentlich abgelenkt, beziehungsweise der wird isoliert und es wird quasi nicht wahrgenommen oder es wird vereinseitigt dahingehend beziehungsweise ausgeblendet, dass selbstverständlich staatliche VerantwortungsträgerInnen zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, zum Schutz der Menschenwürde, zum Schutz der Menschenrechte verpflichtet sind. Mhm. Und das natürlich dann auch die Grenze des Neutralitätsgebots, des parteipolitischen Neutralitätsgebots beziehungsweise dieses Rechts auf Chancengleichheit der Parteien im politischen Wettbewerb bildet.
Nun kommt die AfD um die Ecke und instrumentalisiert den Begriff des Neutralitätsgebots und macht ihn offenbar zu einem, kann man sagen, Kampfbegriff. Wie gelingt ihr das?
Ja, das gelingt ihr damit, dass sie zunächst einmal natürlich ihre eigenen Angriffe auf Demokratie und Menschenrechte, auf die Menschenwürde, auf den Diskriminierungsschutz, auf ja letztendlich ein substanzielles Demokratieverständnis, das eben Demokratie und Menschenrechte zusammendenkt und demokratische Gesellschaften auch als sich weiterentwickelnde Gesellschaften versteht, dass sie ihre Angriffe darauf natürlich erstmal ja wegredet und in einem zweiten Schritt die Kritik, die dann häufig erfolgt, sei es von zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber sei es eben auch von staatlichen VerantwortungsträgerInnen, dass sie die letztendlich dann zu einer Verletzung des Neutralitätsgebots umdeutet. Also das ist eigentlich so ein klassischer Mechanismus der Täter-Opfer-Umkehr, der im Rechtsextremismus eine ganz zentrale Rolle spielt. Und das ist ein Mechanismus, den wir auch in anderen Diskursen eigentlich haben, also die Behauptung, es gäbe eine Beschränkung der Meinungsfreiheit zum Beispiel, ist ein ähnlicher Diskurs, den wir ganz stark von rechts außen erleben, der eben auch diese die Schranke der Meinungsfreiheit, die eben darin besteht, dass Menschen nicht in ihrer seelischen und körperlichen Unversehrtheit angegriffen werden dürfen, auch ignoriert.
Mhm. Ja. Und die AfD beruft sich eben auch auf die Chancengleichheit der Parteien, wenn sie öffentlich angegriffen wird und sagt, naja, dann ist die Chancengleichheit in ihrem Fall nicht gewährleistet und verstoße dann insofern gegen das Neutralitätsverbot. Ist da was dran?
Naja, also das muss man natürlich immer im Einzelfall prüfen. Ja. Und ich glaube, das ist auch gut und richtig, dass wir rechtsstaatliche Institutionen haben, die das tatsächlich tun. Denn es wäre jetzt auch vermessen zu behaupten, das könne per se nicht vorkommen. Ne? Also wir haben auch Gerichtsurteile vom Bundesverfassungsgericht gehabt, wo eine Verletzung dieses Rechts durchaus auch festgestellt wurde.
Und in Bezug auf die AfD.
In Bezug auf die AfD. Da hat es dann entsprechend ja einfach rechtliche Klarstellungen gegeben. Aber im Wesentlichen ist es für mich oder für uns auch nochmal ganz wichtig, das Ganze in einem größeren Kontext einzuordnen, nämlich in den Kontext auf den Angriff auf demokratisches Engagement, auf demokratische Verhältnisse, der gerade nicht nur in Deutschland, aber ja natürlich aus unserer Perspektive auch sehr stark in Deutschland stattfindet. Und in diesem Zusammenhang erleben wir eben, dass die AfD sich auf diesen Neutralitätsbegriff bezieht, um letztendlich eine ja staatliche Verantwortungsübernahme für ein demokratisches Miteinander zu delegitimieren, einzuschränken oder in Frage zu stellen und auch um zivilgesellschaftliches Engagement für ein ja demokratisches, die Würde achtendes Miteinander zu delegitimieren.
Ja, nehmen wir uns den Bereich Bildung jetzt mal vor. Das Institut für Menschenrechte hat sich zum Neutralitätsgebot in der Bildung schon 2019 geäußert. Und darin heißt es zusammengefasst, Lehrerinnen haben nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, für die Grundprinzipien der Grund- und Menschenrechte einzutreten. Das heißt, sie sind verpflichtet, Stimmen und Stimmungen im Unterricht nicht unwidersprochen zu lassen, die sich gegen die Achtung der Menschenwürde und das Verbot der Diskriminierung richten. Das heißt, sie sind nicht zum Schweigen verurteilt.
Ganz im Gegenteil. Sie sind nicht nur nicht zum Schweigen verurteilt, sie sind zum Intervenieren aufgefordert an so einer Stelle. Und gerade wenn wir jetzt über Lehrerinnen und Lehrer reden, dann ist natürlich wichtig, dass wir auch wahrnehmen, dass die das in einem pädagogischen Raum tun, dass sie es tun im Umgang mit Heranwachsenden und dass sie natürlich gut beraten sind, wenn sie in der Sache klar sind, wenn sie Aussagen problematisieren, wenn sie auch in Bezug auf ja, Handlungen und Aussagen intervenieren. Das ist auch ihre Aufgabe, weil sie dafür verantwortlich sind, dass sich alle in ihren Räumen wohl und sicher fühlen können. Und diese diskriminierenden Aussagen, die sind ja nicht im luftleeren Raum, sondern die sind letztendlich ja in Fragestellung von Gleichheitsrechten. Ja, die betreffen natürlich auch Schülerinnen und Schüler in Klassenzimmern. Und vor dem Hintergrund oder genau deswegen ist es wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer intervenieren, aber das auch in einer Art und Weise tun, dass sie Person und Problem in einem ersten Schritt trennen und SchülerInnen auch nicht eindimensional auf schwierige Aussagen festlegen.
Fest, genau, ja. Nageln wollte ich gerade sagen. Ja. Das heißt aber auch, dass sozusagen eine vollständige, auch politische Neutralität von Lehrerinnen in der Schule gar nicht vorhanden ist. Das ist ein Mythos vermutlich.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Mythos. Das ist ein Mythos, der aus antidemokratischen Gründen verbreitet wird und der davon ablenkt, dass Lehrerinnen und Lehrer menschenrechtliche PflichtenträgerInnen sind. Mhm. Und das heißt, sie müssen die Würde schützen, sie müssen sie in ihrem eigenen Tun achten und die Grundrechte und sie müssen auch, und da gibt es auch sehr interessante Papiere vom Deutschen Institut für Menschenrechte und ja auch eine ganz große Entwicklung, sie müssen auch in der Art und Weise, wie sie die Institution Schule gestalten, wie sie Unterricht gestalten, Menschenrechte gewährleisten, das heißt Schülerinnen und Schüler partizipieren lassen, Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, sich einzubringen, ihre eigenen Interessen zu verfolgen und insgesamt eine Menschenrechte auch vorleben in ihrem Tun.
Nun ist immer wie im Leben, gibt es ja auch hier einiges zu beachten bei all dem, was du jetzt gerade gesagt hast, Manuel, auch wenn sich Schüler und Schülerinnen, aber auch eben Lehrkräfte auf ihr verfassungsrechtlich gewährtes Grundrecht der Meinungsfreiheit berufen können. Sie müssen sich an das sogenannte Mäßigungs- und Zurückhaltungsgebot halten, wenn es um ihre politischen Überzeugungen geht. Das sind Fachbegriffe, die wir versuchen jetzt einfach mal zu klären. Was heißt das konkret?
Ja, also das sind Fachbegriffe, die vor allem aus dem Bundesbeamtengesetz kommen.
Ja. Ist alles nicht so ganz sexy, aber trotz alledem müssen wir glaube ich, darüber reden. Ne?
Wir versuchen ja auch in unserer Arbeit, die Dinge gut zugänglich zu machen. Und es geht ja auch vor allem darum, dass man Menschen darin stärkt, sich auch selbstverständlich auf demokratische Grundsätze zu beziehen. Und im weiteren Sinne gehört das sicher dann auch dazu, sich mit sowas wie dem Bundesbeamtengesetz auseinanderzusetzen. Also Mäßigungsverbot und Zurückhaltungsgebot betrifft eigentlich vor allem das Handeln von Beamtinnen außerhalb ihres Dienstes, weil außerhalb ihres Dienstes sind sie natürlich zunächst auch erstmal Grundrechteträger. Ja, anders als innerhalb ihres Dienstes, innerhalb ihres Amtes.
Da sind sie keine Privatpersonen mehr in dem Sinne, ne?
Genau, genau. Mhm. Aber als Privatpersonen müssen sie bei ihrem politischen Engagement quasi beachten, dass sie das in einer Art und Weise ausführen, dass das nicht negativ auf ihr Amt ausstrahlt oder dass es nicht Schlussfolgerungen zulässt, dass sie in ihrem Amt nicht dem Wohle der Allgemeinheit dienen, weil dafür sind sie ja in ihrem Amt dann da. Ja? Das heißt, also ein spannender Fall, und dazu hat das Deutsche Institut für Menschenrechte auch, ja, jetzt leg mich nicht auf das Jahr fest, aber vor einigen,
es spielt nicht, keine Rolle,
einigen Jahren auch schon ein Papier vorgelegt, warum die Mitgliedschaft oder das Eintreten für die AfD nicht mit dem beamtenrechtlichen Treueverhältnis vereinbar ist. Ja? Und genau das ist zum Beispiel ein spannender Fall. Wie verhält es sich, wenn BeamtInnen Mitglied einer Partei sind, die zwar nicht verboten ist, aber die eben verfassungsfeindlich ist, ja, und die auch entsprechend vom Deutschen Institut für Menschenrechte als rassistische und rechtsextreme Partei programmatisch auch eingeordnet wird.
Manuel, lass uns noch mal ganz kurz bei diesem Mäßigungsgebot bleiben für den Unterricht. Wir wollen es ein bisschen greifbarer machen. Es kommen noch weitere Begriffe hinzu. Da gibt es das sogenannte Beutelsbacher Konsens. Daran müssen sich Beamte, Beamtinnen orientieren. Das sind drei Prinzipien. Was genau besagen die? Vielleicht können wir das noch mal kurz zusammenfassen.
Ja, Ja, genau. Also der Bertelsbacher Konsens, der bezieht sich dann tatsächlich auch auf die Unterrichtsgestaltung. Und die drei zentralen Prinzipien des Bertelsbacher Konsens, der ist aus einer Tagung von PolitikdidaktikerInnen, ich glaube, es waren auch Frauen dabei, 1976, aber ja.
Ist der, anzunehmen.
Genau, ist zu hoffen, wahrscheinlich heute mehr. Ja. Aber der hat eben zum Inhalt zum einen das Überwältigungsverbot. Mhm. Das heißt, ja, Lehrkräfte dürfen SchülerInnen nicht ihre eigene politische Überzeugung aufdrängen, dürfen sie nicht indoktrinieren.
Nicht überrumpeln oder so, ne?
Genau, müssen sie zu selbstständigem Denken und zu einer ja, eigenen Urteilskraft befähigen. Das ist das Kontroversitätsgebot. Mhm. Das besagt vor allem, dass Themen, die in Öffentlichkeit und Wissenschaft kontrovers verhandelt werden, auch im Unterricht kontrovers erscheinen müssen. Und das ist zum Dritten die SchülerInnenorientierung. Und die hat zum Gegenstand, dass ja, die Schülerinnen und Schüler auch zu politischem Handeln befähigt werden sollen, ihre eigenen Interessen zu verfolgen und dass heute würde man vielleicht eher sagen, subjektorientierte Lernangebote gemacht werden.
Nehmen wir mal dieses Stichwort Überwältigungsverbot, das hört sich irgendwie schrecklich an, aber es ist nun mal ein Fachbegriff aus diesem Bertelsbacher Konsens. Ist es denn zum Beispiel eine unzulässige Überwältigung, wenn ich als Lehrkraft rechtspopulistische Äußerungen von Schülerinnen und Schülern im Unterricht zurückweise?
Nein, auf keinen Fall. Also das ist keine Überwältigung, sondern das ist letztendlich eine Wahrnehmung meiner menschenrechtlichen Schutzpflichten, dass ich an dieser Stelle interveniere in der Sache und damit auch ein klares Signal an alle sende. Ich akzeptiere nicht, dass hier diskriminierend, würdeverletzend gesprochen wird. Ich möchte dass wir ja die Regeln des demokratischen Miteinanders hier einhalten. Das ist die Aufgabe von Lehrkräften und keine Überwältigung. Mhm.
Machen wir es noch ein bisschen konkreter. In der AfD sind rassistische Positionen Bestandteil des Programms und ihrer Strategie. Die Partei wird als Verdachtsfall mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet, wobei die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch jetzt in einem juristischen Eilverfahren zunächst ausgesetzt worden ist. Aber in ihrem Programm kann man natürlich im Unterricht, würde ich mal sagen, beispielhaft rassistische Argumentationsmuster analysieren. Also ich glaube, das ist, ne, du nickst jetzt gerade, ich glaube, das ist wahrscheinlich Konsens. Also wenngleich ein solches Gedankengut nicht nur in der AfD, sondern auch in der NPD oder zum Beispiel gab es ja auch mal einen gewissen Thilo Sarrazin bei der SPD zu finden ist. Würde denn ein Lehrer und Lehrerin also gegen das Neutralitätsverbot verstoßen, wenn er oder sie sich gegen die AfD positionierte?
Ja, die Frage ist jetzt, was heißt gegen die AfD positionieren an dieser Stelle? Ja. Also du hattest ja auch formuliert, wenn es eine kritische Auseinandersetzung mit der Programmatik der Partei, so wie mit der Programmatik anderer Parteien oder auch anderer ja, Gruppen, zivilgesellschaftlicher Organisationen oder so gibt, dann und das in einer sachlichen Art und Weise geschieht, idealerweise mit einem grund- und menschenrechtlichen Bezugsrahmen und man eben in diesem Kontext der Auseinandersetzung mit dem Thema zu dem Schluss kommt, wie es das Deutsche Institut für Menschenrechte ja zum Beispiel tut, die AfD ist eine rassistische und rechtsextreme Partei, zum Beispiel, weil sie auch in ihren Grundsatzprogrammen formuliert, so etwas wie die einheitsstiftende Wirkung der deutschen Kultur sei das Fundament des Grundgesetzes. Also das ist so eine Formulierung aus ihrer Programmatik. Und wenn man das jetzt einfach mal mit dem Grundgesetz kontrastiert, wo die Würde des Menschen ja, und die Verpflichtung der staatlichen Gewalt, sie zu achten und zu schützen und die sich aus ihr ergebenden Grundrechte und die Würde des Menschen heißt immer die Würde aller Menschen, das ist ganz wichtig. Wenn man das damit kontrastiert und dann zu dem Ergebnis kommt, zu sagen, ja, das ist eine rassistische, eine rechtsextreme Positionierung und die ist jetzt auch nicht nur eine von vereinzelten Mitgliedern, sondern die ist eben auch programmatisch, dann würde ich sagen, ist das kein Verstoß gegen irgendetwas, sondern das ist letztendlich Aufgabe des staatlichen Bildungsauftrags, sich eben auch damit auseinanderzusetzen. Wenn ich jetzt als Lehrkraft allerdings mit einem Fuck-AfD-T-Shirt in den Unterricht komme und so eine antifaschistische Folklore vielleicht da vorlebe, dann würde ich sagen, das ist dann vielleicht eine Positionierung, die mit...
Ist eine klare Positionierung, würde ich auch sagen.
Genau, und die ist aber unsachlich. Ja. Die ist unsachlich. Ja. Also ich muss immer argumentieren, ich muss immer begründen, ich muss, also das Sachlichkeitsgebot gibt es an dieser Stelle, daran muss ich mich halten. Aber das ist auch etwas, das würden wir in unserer Arbeit auch eh immer allen Menschen beziehen, dass sie halt selbstverständlich mit einem demokratischen Bezugsrahmen argumentieren und dass sie so auch die Schlüsse, zu denen sie kommen, anderen nachvollziehbar machen. Weil wenn ich jetzt mich nur positioniere, aber mein Gegenüber gar nicht die Chance lasse, nachvollziehen zu können, warum ich so zu so einem Schluss komme, dann stärke ich ihn oder sie ja auch nicht unbedingt in ihrer demokratischen Haltung. Ich muss ja immer in der Sache argumentieren.
Verstehe. Ich habe mich gefragt, inwiefern, weil du gerade davon sprachst, wenn der Lehrer nicht mehr im Klassenraum ist, sondern außerhalb des Klassenraums, im öffentlichen Raum sozusagen, gilt denn eigentlich auch dieses Mäßigungsgebot, wenn ich als Lehrer, als Lehrerin demonstrieren gehe und eben nicht in sozialen, mich in sozialen Netzwerken äußere? Gilt das dann auch?
Es gilt prinzipiell auch. Aber die entscheidende Frage ist, was es eigentlich bedeutet, Mäßigungsgebot. Ne? Und es bedeutet auf keinen Fall, dass ich als Lehrkraft außerhalb des Unterrichts als Privatperson meine Grundrechte wahrnehmen darf. Mein Grundrecht auf Meinungsfreiheit, mein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit.
Meinungsäußerung.
Auf Meinungsäußerung, genau. Das bedeutet das auf keinen Fall. Das wäre fatal. Genau, es ist eben so, dass ich als Lehrkraft selbstverständlich auch außerhalb des Unterrichts gegen Rechtsextremismus demonstrieren darf oder gegen andere, gegen Verletzung von Umweltstandards, gegen Privatisierung von Gemeingütern. Also es gibt ja einen Haufen Gründe, wogegen man oder auch wofür man demonstrieren kann. Und das ist selbstverständlich Teil der Grundrechteausübung von Lehrkräften. Und das muss der Staat gewährleisten.
Gilt das denn eigentlich auch, diese Regeln, über die wir da gesprochen haben, also dieses Überwältigungsverbot, dieses Kontroversitätsgebot, dieses Mäßigungsgebot, gilt das denn eigentlich auch für die außerschulische Jugendarbeit?
Also der Beutelsbacher Konsens mit diesen Geboten, der wird auf jeden Fall inzwischen auch stark von der außerschulischen Jugendarbeit, Bildungsarbeit herangezogen. Mhm. Und der ist einfach eine Orientierung, eine gute Orientierung mit Blick auf dieses Mäßigungsverbot aus dem Beamtenrecht. Ist das allerdings noch mal eine andere Frage, weil da ist dann natürlich auch noch mal zu unterscheiden, haben wir es jetzt mit einer öffentlichen, also mit einer staatlichen, außerschulischen Jugendarbeit und Bildungsarbeit zu tun, also an Jugendhäusern, die von einfach von der Kommune betrieben werden zum Beispiel. Oder haben wir es mit freien Trägern zu tun, die auch vielleicht eine öffentliche Finanzierung erhalten oder auch mit Interessensvertretungen von Jugendlichen, den Bundesjugendring oder sowas. Die sind nämlich als zivilgesellschaftliche Akteure Grundrechteträger und nicht Grundrechtsadressaten. Und damit sind sie natürlich auch nicht, also den beamtenrechtlichen Regelungen, Kriterien unterworfen.
Ja. Nun gab es ja Anfang 2025, einen Tag nach der Bundestagswahl, eine kleine Anfrage der Union mit dem Titel Politische Neutralität staatlich geförderter Organisationen, die bei der Bundesregierung einging, die Unterzeichner damals Friedrich Merz und Alexander Dobrindt. Sie wollten in 551 Fragen von bestimmten Organisationen, die gemeinnützig sind oder für bestimmte Projekte Geld vom Staat bekommen haben, wissen, ob sie sich auch politisch neutral verhalten. Wir haben damals auch einen Podcast daraus gemacht, der sehr interessant gewesen ist, um einfach aufzuklären, was daraus werden könnte. Nun wissen wir, was daraus geworden ist. Darunter waren damals die Amadeus-Antonio-Stiftung, die Omas gegen Rechts beispielsweise, Greenpeace war dabei, der BUND, die Deutsche Umwelthilfe etc. Und begründet wurde die Anfrage mit den Protesten gegen die CDU, die Ende Januar 2025 eine Abstimmung über eine Verschärfung der Asylpolitik gemeinsam mit den Stimmen eben der AfD ausgelöst hatte. Die Bundesregierung hat übrigens keine Belege dafür gesehen für Schattenstrukturen und hat diese Anfrage vom Tisch gewischt. Das war damals, als wir den Podcast gemacht hatten, kurz danach tatsächlich noch nicht raus. Aber jetzt ist das klar, also die wurde vom Tisch gewischt, diese Anfrage. Manuel, was zeigt uns eigentlich dieses Beispiel?
Ja, das Beispiel zeigt unterschiedliche Dinge. Also zum einen zeigt es, wie diese Fehldeutung des Neutralitätsgebots auf zivilgesellschaftliche Organisationen übertragen wird, um sie anzugreifen gegen ihr politisches Engagement, gegen ihre Rolle, die sie in einem demokratischen Rechtsstaat auch hat, nämlich auch an der politischen Willensbildung mitzuwirken, gegen ihre Rolle auch einfach die öffentliche Meinungsbildung auch mit zu beeinflussen und auch staatliches Handeln zu kontrollieren und zu kritisieren. Ja. So. Das ist das eine. Darüber hinaus zeigt es auch, dass an dieser Stelle Narrative, die wir eigentlich aus dem, von Rechtsaußenparteien, aus dem Rechtsextremismus kennen, um eben Zivilgesellschaft zu delegitimieren, auch übernommen werden von Parteien aus dem demokratischen Spektrum, an der Stelle von den Unionsfraktionen im Bundestag. Und das ist natürlich erstmal eine ziemlich besorgniserregende Entwicklung. Und wir hatten in unserer Beratungsarbeit und Fortbildungsarbeit auch häufig damit zu tun. Und wir haben auch erlebt, dass beispielsweise dann Initiativen wie die Omas gegen Rechts an ihren Ständen, wenn sie in der Öffentlichkeit, in der Gemeinde, auf dem Marktplatz oder so einen Stand haben, eben auch zunehmend angepöbelt wurden. Mhm. Und dass es einfach eine Auswirkung auch hatte. Mhm. Ne? Ja, du hast es dankenswerterweise erwähnt. Die Bundesregierung hat nach 15 Tagen, glaube ich, also ziemlich schnell, das Ganze vom Tisch gewischt. Und sie hat das eigentlich in einer sehr klugen Art und Weise getan, an der wir uns, glaube ich, an vielen Stellen auch orientieren können, weil diese Praxis der kleinen Anfragen ist ja eine, mit der vor allem von der AfD versucht wird, insgesamt ja Jugendarbeit, auch Gleichstellungsbeauftragte, also auch in staatlichen Strukturen diejenigen, die quasi ja letztendlich sich für ein demokratisches Miteinander einsetzen, aber eben auch Zivilgesellschaft, die anzugreifen. Genau, und die Bundesregierung, jetzt habe ich es wieder, die hat mit einer großen Vorbemerkung reagiert erstmal in ihrer Beantwortung der Frage. Nämlich, die hat erstmal ganz viel klargestellt. Die hat erstmal klargestellt, zivilgesellschaftliche Organisationen sind Grundrechteträger, auch wenn sie geförderte Projekte vom Staat haben. So, das bleiben sie auch. Das ist auch ganz, ganz, ganz zentral. Und der Staat hat natürlich die Grundrechte, wie die Versammlungsfreiheit, die Meinungsfreiheit und so weiter, nicht zu beschneiden, sondern zu gewähren. So. Und zivilgesellschaftliche Organisationen müssen per se nicht neutral sein. Politisches Engagement gehört zum Wesen des Zivilgesellschaftlichen.
Auch wenn sie staatlich gefördert werden.
Auch wenn sie staatliche Förderung erhalten, ja, genau. Ja. Und diese Klarstellung hat die Bundesregierung erstmal vorausgeschickt und hat dann in der Beantwortung dieser unzähligen Fragen, die ja häufig auch Fragen sind, die jede vernünftige Person mit einer Internetrecherche selbst beantworten könnte, was auch zeigt, dass da eigentlich dieses parlamentarische Kontrollrecht an dieser Stelle auch, ja, auch instrumentalisiert wird, hat einfach ganz häufig dann auf die Vorbemerkung verwiesen. Und das ist etwas, was wir jetzt an vielen Stellen, wo wir in Kreistagen oder auf Landesebene eben Ähnliches erleben, dass nämlich Demokratiearbeit mit kleinen Anfragen angegriffen wird und das natürlich auch einen Haufen Ressourcen bindet, dann die zu beantworten, dass man sich eigentlich ganz gut an diesem Beispiel der Bundesregierung orientieren kann und erstmal diese ganzen Verdrehungen und Verquerungen, die da in diesen Anfragen schon drinstecken, diese ganzen Umdeutungen, die erstmal wieder gerade zu rücken und dann bei der Beantwortung der einzelnen Fragen eben genau darauf immer wieder Bezug zu nehmen, weil dass man sich nicht auf diese Verschiebungen einlässt, glaube ich, in den Diskursen, das ist ganz, ganz wichtig und ganz, ganz zentral.
Das führt natürlich auch zu einer wahnsinnigen Verunsicherung, ne? Wenn es solche Anfragen permanent gibt, so ein Feuer von rechts, sage ich mal, ist natürlich auch etwas, wo man dann wirklich selber vielleicht anfängt, an sich selbst zu zweifeln oder wie auch immer, ne?
Ja, absolut. Also das hat einfach Wirkungen und das hat auch Wirkungen bei Menschen, die sehr engagiert sind, die auch sehr gefestigt sind, weil man natürlich einfach auch antizipiert, dass es zu, ja, zu Anfeindungen, zu Pöbeleien, zu unangenehmen Situationen kommen könnte, ne? Und das ist natürlich etwas, was man möglichst irgendwie vermeiden will. Und eine Möglichkeit, das zu vermeiden, ist dann halt so eine Art vorauseilender Gehorsam. Und das ist dann natürlich sehr schwierig. Und an der Stelle kommt, finde, also würde ich sagen, halt die Frage ins Spiel: Genießen diejenigen, die sich engagieren, die sich einbringen, die eigentlich ja, ihre Aufgaben wahrnehmen in diesem Sinne, genießen diejenigen, wenn sie angegriffen werden, Schutz und Solidarität, auch von ihren Vorgesetzten in ihren Institutionen, von der Schulleitung, von den Amtsleitungen, und können sich dann sicher sein, dass sie an so einer Stelle einfach, ja, dass sie jetzt nicht Riesenprobleme bekommen, sondern dass die Vorgesetzten Verantwortung übernehmen und das als Angriff auf demokratische Verhältnisse auch einordnen? Oder wird es quasi dann ihnen auch noch aufgelastet, beispielsweise diese kleinen Anfragen zu beantworten oder mit der Hass- und Droh-E-Mail zur Polizei zu gehen,
ja,
oder so?
Ja. Noch ein Gedanke, Manuel, der mir gerade eben noch durch den Kopf gegangen ist. Du hattest das Bundesverfassungsgericht vorhin angesprochen. Ich habe mir noch eine weitere Frage aufgeschrieben. Gibt es eigentlich Gerichtsurteile, die den Schutzauftrag staatlicher Gewalt in den Mittelpunkt rückt und eben damit Kritik an der AfD für obsolet hält?
Das ist eine sehr gute Frage, weil es in den letzten ein, zwei Jahren also mindestens zwei sehr stärkende und eindeutige Urteile gegeben hat. Das eine ist ein Urteil vom Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz, also dem höchsten Gericht des Landes Rheinland-Pfalz. Da hatte die Ministerpräsidentin Malu Dreyer sich zu diesen großen zivilgesellschaftlichen Demonstrationen gegen die rassistischen Remigrationspläne der AfD geäußert und hat auch formuliert, dass alle, die zum Feindbild der AfD erklärt werden und der AfD und ihrer Verbündeten im Rechtsextremismus, dass die Schutz und Solidarität von Land Rheinland-Pfalz erfahren, so, und dass das Land an ihrer Seite steht. Sie hat sich in dem Zusammenhang eben auch kritisch mit diesen sogenannten Remigrationsplänen auseinandergesetzt, was ja schon eine ziemliche Verharmlosung ist, der Begriff, weil es letztendlich um rassistische Deportationspläne geht an dieser Stelle.
Ein völkisches Gedankengut.
Dagegen hat die AfD versucht, gerichtlich vorzugehen, und das wurde dann vom Verfassungsgericht Rheinland-Pfalz zurückgewiesen, und es wurde gesagt, an dieser Stelle, ja, wird in die gleichberechtigte Teilhabe der politischen Parteien am Wettbewerb eingegriffen, aber das geschieht eben, weil ein anderes Rechtsgut, was an dieser Stelle mindestens genauso schwer wiegt, nämlich die Würde des Menschen und die freiheitlich-demokratische Grundordnung und der Schutzauftrag staatlichen Handels, weil der schwerer wiegt.
Ja, so. Das ist das eine Beispiel. Es gibt noch ein weiteres prominentes Beispiel, und das dreht sich um den Direktor der Gedenkstätte Buchenwald. Kannst du uns das Beispiel auch noch mal kurz erläutern?
Ja, sehr gerne. Das ist auch ein sehr stärkendes Beispiel. Der Direktor der Gedenkstätte hat an alle über 65-jährigen ThüringerInnen einen Brief geschrieben und hat darin auf die geschichtsrevisionistischen und NS zum Teil affirmativen, verherrlichenden oder zumindest bagatellisierenden Positionen der AfD hingewiesen, hat sich da auch wirklich in diesem Brief sehr genau mit Aussagen und mit Programmatik der Partei befasst und hat infolgedessen alle EmpfängerInnen aufgefordert oder gebeten, demokratische Parteien zu wählen. So. Und dagegen hat die AfD dann auch versucht, gerichtlich vorzugehen. Und auch an dieser Stelle wurde das zurückgewiesen mit der eindeutigen Begründung, dass diese Stiftung laut ihres Stiftungszwecks, der im Stiftungsgesetz festgehalten ist, die Aufgabe hat, die Würde der Opfer zu schützen. Und dass das selbstverständlich auch umfasst, sich mit Angriffen darauf und auch mit den Akteuren, von denen diese Angriffe ausgehen, tatsächlich auseinanderzusetzen. eine kleine Sache, der Direktor hatte auch darauf hingewiesen, nicht AfD zu wählen oder gebeten, nicht AfD zu wählen. Und diesen Satz musste er aus diesem Brief oder von der Internetseite rausnehmen, weil das quasi über diesen Schutzzweck hinausgegangen ist.
So, ja. Aber das sind zwei ganz prominente und ganz wichtige Beispiele, glaube ich, die eben auch stärkend sind und auch Mut machen für Menschen, die in diesen Bereichen unterwegs sind und die mit dem Neutralitätsgebot in Verbindung gesetzt werden oder in Verbindung kommen. Ne? Also ich glaube, das ist ganz wesentlich. Ich würde gerne noch fast am Schluss unseres Gesprächs auf einen Punkt zu sprechen kommen. Als Referent bietest du ja Workshops an und Fortbildungen, die eben pädagogisch Verantwortlichen Handlungssicherheit im Umgang mit Diskriminierung, Rassismus und antidemokratischen Tendenzen vermitteln soll. Wie gehst du da vor? Was kommen da für Anfragen an dich?
Ja, ich mache das gemeinsam mit in einem Team mit Chris Kalic, die auch schon mal hier gesprochen hat, und Stefan Rech. Wir sind zu dritt. Zum Glück muss ich das nicht alleine machen. Und genau, wir beraten, begleiten, unterstützen. Die Anfragen sind ganz unterschiedlich. Also in letzter Zeit haben wir tatsächlich auch konkret Anfragen zu diesem Mythos-Neutralitätsgebot. Wir haben aber auch Anfragen dahingehend, dass beispielsweise Lehrkräfte oder andere, die Gruppen verantworten, sich in ihrer Handlungsfähigkeit stärken wollen im Umgang mit würdeverletzenden, diskriminierenden Aussagen. Wir haben Anfragen von ja, größeren Institutionen und Behörden, die sagen, wir wollen uns auch auf den Weg machen, diese gesellschaftliche Weiterentwicklung, nämlich dass es ja durchaus Lern- und Sensibilisierungsprozesse gegeben hat im Umgang mit verschiedenen Formen von Diskriminierung, dass wir die auch in unsere Praxis
einfließen lassen,
genau, dass wir stärker betroffenen Perspektiven zum Beispiel berücksichtigen, dass nicht die Betroffenen am Schluss die Institution verlassen, sondern eher die Verantwortlichen eine klare Haltung haben. Und ja, die Aufgaben oder die Anfragen sind sehr verschieden. In der Regel arbeiten wir also konzeptionell immer in einem ersten Schritt damit, dass wir gucken, ist es eine Anfrage von der Leitung einer Institution? Hat die quasi diese Herangehensweise? Dann können wir natürlich sowas systemisch ganz gut implementieren und schauen, an welcher Stelle müsste man mit welchen Zielgruppen innerhalb der Institution arbeiten. Da fangen wir mit Führungskräften an und gehen dann quasi nach unten durch. Oder sind es Anfragen von Menschen, die in einer Institution arbeiten und genau das vertreten, aber eben auch wahrnehmen, okay, ihre Leitung steht da nicht dahinter. Dann überlegen wir, wer ist noch ein potenziell Verbündeter für die Stärkung so einer demokratischen, menschenrechtsorientierten Kultur und beraten die dahingehend, dass wir erstmal mit einer Gruppe von Engagierten zusammenkommen, um zu überlegen, wie man die stärken kann. Und insgesamt, das noch ganz kurz, haben wir immer in einem ersten Schritt eine Stärkung demokratischer Haltungen. Das heißt, wir bringen die Menschen mit ihrem Wissen um Demokratie und Menschenrechte als einen Bezugsrahmen auch für alltägliche Situationen, für das Miteinander in Verbindung. Und ja, auf der Grundlage können wir uns dann Situationen, Diskurse, Entwicklungen anschauen, die da eine Verletzung bedeuten, und überlegen dann, wie können wir Handlungsoptionen entwickeln, damit sich alle im Raum potenziell sicher und wohlfühlen können, dass die Regeln des demokratischen Miteinanders verbindlich sind und nicht nicht die Verletzungen oder diskriminierendes Geschehen unbeantwortet bleibt.
Aber wie ist das eigentlich, wie nimmst du das wahr? Wie verunsichert sind die Menschen, mit denen du es zu tun hast und denen du oder ihr solche Workshops anbietet, beziehungsweise die Anfragen, die an euch gestellt werden?
Die sind zum Teil schon verunsichert. Ich würde aber sagen, die sind jetzt weniger durch diese Diskursverschiebungen oder durch diese Versuche verunsichert, sondern sie sind häufig eher verunsichert davon, dass diejenigen, die in ihrer Institution eigentlich das hochhalten müssten, das nicht selbstverständlich tun. So.
Und das ist der Schutz, von dem du sprichst.
Genau, oder? Genau. Dass es eben da an der Stelle häufig eher so ein Zurückweichen gibt oder dass an der Stelle dann vielleicht so die Menschen befürchten, dass sie gesagt bekommen,
ja, aber ist es nicht auch übertrieben jetzt, dass wir uns mit diesem Thema auch noch und mit diesem Thema auch noch auseinandersetzen müssen? Ich meine, dafür ist natürlich dieser ganze Neutralitätsdiskurs auch ein super Einfallstor. Diejenigen, die keine Lust hatten, sich jetzt mit dieser erstrittenen und erkämpften demokratischen Weiterentwicklung dieser Gesellschaft auseinanderzusetzen, die können sich jetzt natürlich ganz bequem auch darauf zurückziehen, ne? Und ja, das sorgt auf jeden Fall für Verunsicherung. Aber wir haben es auch an ganz vielen Stellen mit Menschen zu tun, die im Moment sagen, wir brauchen einfach Informationen, wir brauchen Wissen, wir brauchen Argumentationsgrundlage. Es ist nichts Unanständiges, was wir tun, sondern wir stehen eigentlich für etwas ein, was die Grundlage unseres Miteinanders ist. Und ja, da erleben wir auch ganz tolle und auch uns selbst natürlich bestärkende Menschen oder Positionen, weil wir müssen natürlich auch irgendwoher unsere Kraft ziehen.
Klar. Was können wir zusammenfassend aus all dem lernen, Manuel, was wir über das Neutralitätsgebot heute gehört haben?
Ja, gute Frage zum Abschluss. Also ich glaube, wir können daraus lernen. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall gut, wenn wir einigermaßen sattelfest darin sind oder grundlegend uns mit Grund- und Menschenrechten verknüpfen. So, das ist einfach ein Bezugsrahmen oder auch mit Kinderrechten ein Bezugsrahmen für unser Denken und Handeln wird. So, weil dann habe ich schon mal so eine ganz gute Grundlage, um so etwas wie dieses Neutralitätsgebot jetzt einzuordnen. Dann weiß ich, es geht immer um ein Zusammenspiel aller möglichen Grundrechte und wir brauchen Abwägungsprozesse, weil die geraten miteinander in Konflikt. Also ich habe dann einfach schon mal so eine ganz gute Grundlage. Ja, zum anderen würde ich sagen, können wir daraus lernen, wie enorm wichtig das ist, dass wir im Moment alle Menschen bestärken, die sich, sei es in zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen oder auch in staatlichen Institutionen, einfach dafür einsetzen, dass wir ja ein demokratisches Miteinander nicht nur verteidigen und beibehalten, sondern auch weiterentwickeln, so, weil das ist auch der Wesensgehalt von Demokratien. Sie sind sich entwickelnde und lernende Gesellschaften. Und ja, vielleicht auch, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Zusatz zum Schluss, aber dass wir auch gucken, dass wir nicht in so einer Verteidigung verharren. Das ist natürlich wichtig, dass wir Klarheit haben an der Stelle, aber dass wir auf keinen Fall aus dem Blick verlieren, selbst ja, Ideen, Visionen für das gesellschaftliche Zusammenleben zu formulieren. Und gerade wenn wir eine Verantwortung für junge Menschen haben, sie auch darin bestärken, das zu tun, ja, dass wir nicht nur quasi ja, immer reagieren auf noch die nächste Diskursverschiebung und noch den nächsten Angriff, sondern dass wir auch nach vorne gucken und sagen, okay, es gilt eigentlich, also es wurde ganz schön viel erstritten und erkämpft, alles wurde erstritten und erkämpft an demokratischen Errungenschaften, die wir haben. Daran gilt es einfach anzuknüpfen und weiterzumachen.
Sehr schön. Manuel Glittenberg, Bildungsreferent bei der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik, heute zum Thema das Neutralitätsgebot Mythos, sage ich mal, und Missverständnis. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass unser Podcast jederzeit und überall nachzuhören ist, auf allen gängigen Plattformen, kostenlos und zum Herunterladen. Bis bald, eine gute Zeit.
Das war Extreme Zeiten, der Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Produktion und Redaktion Nora Zadu, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns an podcast@beratungsnetzwerk-hessen.de. Das Demokratiezentrum Hessen ist die Fach- und Geschäftsstelle des Beratungsnetzwerks Hessen, gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Und es wird gefördert durch das Bundesprogramm Demokratie leben und das Landesprogramm Hessen, aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. Die Veröffentlichung ist keine Meinungsäußerung des Hessischen Ministeriums des Innern für Sicherheit und Heimatschutz. Und sie ist auch keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Wir danken dem Team des Medienzentrums der Philipps-Universität Marburg für die Zusammenarbeit.